Friede sei mit euch. Wir brauchen mehr Menschen wie Petrus. Eigentlich Simon, den Beinamen Petrus, das heißt Stein oder auch Fels, hat er erst von Jesus bekommen. Und manchmal wirst du in der Bibel auch den Namen Kephas lesen. Und das ist einfach nur aramäisch und heißt dann auch wiederum Stein oder Fels. Wir brauchen mehr Felsen, auf die man Kirche bauen kann. Mehr Menschen, die Klarheit im Glauben haben, Tatendrang in der Liebe und die Hoffnung haben und Hoffnung verbreiten. Wir brauchen Menschen, die wissen, wie man den Glauben zur Sprache bringt, die anderen um Christi willen Gutes tun, besonders in der Gemeinde, aber auch an allen anderen Orten. Wir brauchen Menschen, die wissen, wie man andere ermutigt, Hoffnung gibt und Kraft und sie wieder auf die Beine stellt und aufrichtet. Wir brauchen mehr Vorbilder im Glauben. Du brauchst Vorbilder im Glauben. Und die Menschen neben dir und vor dir und hinter dir brauchen Vorbilder im Glauben. In der katholischen Kirche sind die Vorbilder im Glauben die Heiligen oder die Seligen. Heilige, die sind heilig gesprochen und haben globale Bedeutung, also weltweit. Und die Seligen, die haben eine lokale Bedeutung, sind für bestimmte Orte wichtig. Heilige sind Vorbilder im Glauben. Dass die Katholiken die heilig und selig Gesprochenen bitten, dass sie hin und wieder mal bei Gott für sie Fürbitte halten, das ist aber nicht der Grund, warum es katholisch und evangelisch gibt. Denn Fürbitten haben wir auch. Auch du kannst andere bitten, dass sie für dich bei Gott beten sollen. Der Unterschied liegt also nicht darin, dass wir den direkten Weg zu Gott wählen. Das tun die Katholiken auch. Das mit der Fürbitte bei den Heiligen, das machen übrigens nicht alle Katholiken. Manche tun es nur im Gottesdienst. Da wird es jedes Mal gemacht und soll der ganzen Gemeinde zeigen, wie groß die Kirche eigentlich ist und dass wer zu Gottes Volk gehört und seiner Kirche das auch noch über den Tod hinaus tut. Das mit der Fürbitte ist nicht der Unterschied. Aber wir Protestanten haben eine andere Sicht, was die Toten angeht. Wir lassen die Toten tot sein. Wir übergeben sie in Gottes Hand und entlassen sie aus dieser Welt. Und wir haben hier keinen Kontakt mehr zu ihnen. Wir werden erst wieder bei Gott mit ihnen vereint. Und solange wir hier auf der Erde sind, sind wir getrennt. Und das ist wahrscheinlich auch gesünder so. Und auch wenn wir die Heiligen nicht um Fürbitte bitten, so wie die katholische Kirche das macht, wir brauchen Vorbilder im Glauben. Und vom ersten Petrusbrief können wir viel über Vorbilder im Glauben lernen. Und deswegen ist es ein guter Grund, den Brief einmal zu lesen. Und deswegen möchte ich ein paar Gründe nennen, dass dieser Brief wirklich von Petrus geschrieben ist. Es wird jetzt für ein paar Minuten etwas theologischer. Einer der Kritikpunkte, bei denen gesagt wird, der Brief wäre eigentlich gar nicht von Petrus geschrieben, ist der, dass das Griechisch viel zu gut sei. Petrus könne gar nicht so gut Griechisch schreiben, denn der war ja bloß Fischer. Das ist eine komische Vermutung über einen Menschen, den man nie getroffen hat. Noch dazu einen, der wohl bei dem besten Rabbi, also bestem Lehrer aller Zeiten in die Schule gegangen ist. Und dann auch noch in einer Region, wo man Griechisch natürlich gesprochen hat. Denn das war die Sprache, mit der man international verkehren konnte. Ein zweiter Grund, warum der Brief wohl nicht von Paulus wäre, sei, dass die Theologie nicht von Petrus wäre, sei, dass die Theologie zu nah an Paulus dran sei. Aber das ist auch ein komischer Grund, denn die beiden hatten Kontakt miteinander. In Jerusalem spätestens Paulus schreibt sogar davon, dass die sich getroffen und ausgetauscht haben. Und dann könnte man dem Petrus auch noch zugutehalten, dass er ja der Fels ist, auf den Jesus seine Kirche baut und dass es deswegen Sinn macht, die Gemeinsamkeiten zu betonen und nicht die Unterschiede herauszustellen. Ich will nicht verschweigen, dass Paulus und Petrus auch mal aneinander geraten sind. Wir haben nur die Sicht von Paulus auf einen Zwischenfall. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber ich sage es mal so neutral wie möglich. Paulus hätte sich mehr Unterstützung von Petrus gewünscht. Und ein dritter Grund, dass dieser Brief wohl nicht von Petrus wäre, ist, dass Petrus hier nichts von Erfahrungen mit Jesus berichtet. Und das hätte doch wohl Petrus gemacht. Das ist auch ein merkwürdiger Grund, denn manche halten den zweiten Petrusbrief nicht für wirklich von Petrus, weil da von Erfahrungen mit Jesus berichtet wird. Also, wie er es macht, es war falsch. Und dann, da in diesem Brief viel von Christenverfolgung berichtet wird, vom Leiden, meint man, dass das wohl unter der Christenverfolgung geschrieben worden sein müsse, also ungefähr 81 bis 96 unter Domitian, dem Kaiser, oder Kaiser Trajan um die Hundertwende. Aber das ist auch ein schwacher Grund, denn das Vokabular, das man dafür benutzt hat, fehlt hier im Brief. Es geht einfach nur um Anfeindungen, die die Gemeinde und die Christen erlitten haben, so wie man es eben erleidet, auch ohne große Verfolgung. Und zu guter Letzt eine Gemeinsamkeit zwischen Paulus und Petrus. Beide hatten einen ähnlichen Schreiber. Briefe hat man diktiert und einer der Schreiber war Silvanus oder auch Silas genannt. Er geht aus beiden Briefen. Er hat in beiden Briefen mitgeschrieben und hätte auch nochmal helfen können, dass das Griechisch besser wird, aber auch für Ähnlichkeiten in der Theologie sorgen können. Petrus ist 64 gestorben unter der Verfolgung unter Nero in Rom, so wie Paulus auch. Ja, Petrus, der als Jesus gefangen genommen wurde, aus der Ferne nur zuschauen wollte und verleugnet hat, dass er Jesus kennt, um sein Leben zu retten, hat hier sein Leben gegeben für seinen Glauben. Wir brauchen mehr Menschen wie Petrus. Also Felsen, auf die man die Kirche bauen kann. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur Märtyrer, denn auch die alte Kirche wusste, dass ein Märtyrer nicht seinen Tod suchen soll, dafür sorgen soll, dass er endlich für den Glauben sterben darf. Aber wir brauchen Menschen wie Petrus, die aus ihren Fehlern gelernt haben und die andere mit ihren Fehlern annehmen. Jesus wusste, dass Petrus viel aus seinen Fehlern lernen konnte und wird. Und ihm hat er den Schlüssel zum Himmel anvertraut. Und das, bevor Petrus Jesus verleugnet hatte. Wahrscheinlich hat diese Erfahrung, dass Petrus Jesus verleugnet hat, dafür gesorgt, dass er zu dem Vorbild geworden ist, das er später war. Ich lese aus Matthäus 16. Und ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches anvertrauen, und was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das ist einer der Texte, warum Petrus auf Bildern gerne mit einem Schlüssel gezeigt wird. Jesus wusste, dass Petrus' Einfluss groß sein wird und gut sein wird, dass er die anderen Jünger beeinflussen wird, dass man auch denen zutrauen konnte, das Gleiche zu tun. Die Gemeinde ist ein besonderer Ort, an dem wir uns gegenseitig beeinflussen können, und zwar zum Guten und zum Schlechten. Dasselbe in der Familie, dem Verein oder auf der Arbeit. Vorbilder tun das, gute wie schlechte. Gute Vorbilder beeinflussen und gehen mit gutem Vorbild voran. Sie warten nicht, bis alle anderen sich vorbildlich verhalten wollen. Vorbilder übernehmen Verantwortung und leiten. Petrus war später eine der Säulen der ersten Gemeinde, die in Jerusalem gegründet wurde. Und dort fanden wichtige Besprechungen darüber statt, wie denn die Weltmission organisiert und eingeteilt werden sollte. Petrus war ein Heidenmissionar. Was damals eigentlich so anziehend am christlichen Glauben war, das möchte ich jetzt gern mal schildern und lass erstmal Gottes Wirken außen vor. Die römische Religion war sehr anschaulich, allzu menschlich. Da gab es betrunkene Götter, welche die fremd gingen. Aber die römische Religion hatte keine Moral. Religion und Moral, das waren bei den Römern zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Das Christentum, wie es die Missionare verkündet und gelebt haben, das war beeindruckend, herausfordernd und authentisch. Die andere Möglichkeit, das war der Gott der Philosophen, der Griechen. Die hatten zwar moralische Forderungen, aber die Gottesvorstellung, die war abstrakt und unnahbar. Der christliche Glaube war verständlich. Ja, man konnte mit den Augen des Glaubens sein eigenes Leben besser verstehen. Und die Gemeinde, die Gemeinschaft tat gut. Die Gemeinde hielt zusammen, man achtete aufeinander, auf die Armen, die Witwen, die Einsamen und die Kranken. Und wenn dann mal etwas schief lief, dann hat einer darauf hingewiesen. Davon lesen wir selbst schon bei den Propheten im Alten Testament, aber auch Paulus ringt immer wieder mit seiner Gemeinde darum, dass, wenn etwas in der Gemeinde nicht stimmt, strukturell, aber auch von der Atmosphäre, finanziell, dass die einen nicht Mangel leiden und die anderen im Überfluss leben. Und auch der Gottesdienst selber wird überprüft, ob er so im Sinne Jesu ist, ob so denn auch andere zum Glauben gewonnen werden können. Und nun darf Gott wieder mit ins Spiel kommen. Im Gottesdienst war Gott erfahrbar, im Gesang, in der Musik. In Psalm 28, Vers 7 heißt es zum Beispiel, Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm. Jesus war da. Von all dem liest man in der ersten Gemeinde und ein Baustein, also eine richtige Säule, davon war Petrus. Jesus ging davon aus, dass Petrus derjenige ist, der ein Vorbild sein wird, der für alle das Level anhebt. Und so Leute brauchen wir auch hier. Wir brauchen Leute wie Petrus. Wir haben im Petrusbrief einen der ersten Zeugen unseres Glaubens und um genau zu sein, jemanden, der aus seinen Fehlern gelernt hat. Aber nicht nur aus seinen Fehlern gelernt hat, sondern auch gelernt hat, Jesu Arbeit in seinem eigenen Leben zu erkennen. Denn Jesus hat nicht irgendwo irgendwas gemacht, sondern in Petrus' Leben dem ein festes Ziel gegeben, eine klare Hoffnung und genug Liebe und Vergebung, dass er seine Aufgabe wahrnehmen kann. Wie missioniert man? Die Frage, die Menschen sich stellen, die keine Christen sind und vielleicht zum Christentum übertreten würden, ist eigentlich gar nicht so sehr die Frage nach Gott, sondern wenn sie sich die Gemeinde anschauen, dann fragen sie sich, wenn ich einer von denen werde, wer bin ich dann? Wenn ich einer von denen werde, wer bin ich dann? Wir brauchen Vorbilder im Glauben, die Klarheit im Glauben haben. 1. Petrusbrief schreibt es so, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Deswegen brauchen wir Leute wie Petrus, die Erfahrung in ihrem Leben mit Gott gemacht haben und die darüber sprechen können, die erzählen können, was Gott bei ihnen bewirkt hat. Und wir brauchen keine perfekten, keine fehlerfreien, tadellosen Christen. So einer war Petrus auch nicht. Wir brauchen authentische Menschen, keine Helden. Wir brauchen Christen und Christinnen, für die unser Herr gestorben ist, die Beispiele aus ihrem Leben geben können, was der Herr bei ihnen getan hat. Und wir brauchen Tatendrang in der Liebe. Wir brauchen Leute, die ein Auge auf die haben, die alleine sind, die alleine dastehen, ob im Kirchcafé oder alleine sind, weil der Partner gestorben ist. Wir brauchen Leute, die sich mal um jemanden kümmern, der alleine ist. Denn so Leute werden zu Vorbildern. Und Vorbildern kann man nacheifern. Und auf die baut Jesus seine Gemeinde. Wir brauchen Menschen, die Hoffnung haben und Hoffnung verbreiten. In der Lesung eben hieß es, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das Ziel des Glaubens, den Vers könnte man natürlich auch nehmen, wenn man über seine Klarheit im Glauben spricht. Aber ich möchte auf den Grund des Glaubens eingehen. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir uns freuen werden. Im ewigen Leben, da wartet herrliche und unaussprechliche Freude. Denn auch wenn das Leid hier auf der Erde erdrückend sein kann, so ist doch die Freude im Himmel, die Hoffnung geben soll und darüber Stärke geben kann. Oder wie es in Nehemia 8 heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ernst und locker zugleich. Freude ist der Grund für die Mission. Die frohe Botschaft verbreitet Freude. Nur wenn du dich am Herrn freust, wirst du anderen diese Freude weitergeben können, so wie eine Kerze die nächste anzündet. Du kannst die Freude am Herrn aber nicht erzwingen. Du kannst darum bitten, denn wer bittet, dem wird gegeben. Falls Gott dir die Freude nicht schenkt, dann bitte ihn weiter in aller Geduld, wohlwissend, dass Gott dir nichts schuldet. Falls du aber keine Freude im Glauben spürst, dann kann es sein, dass noch was zwischen dir und dem Herrn steht. Vielleicht hast du noch einen großen Berg an Vergebung vor dir. Menschen, die dir wehgetan haben. Vielleicht haderst du noch mit Gott und mit dem, was er dir zugemutet hat in deinem Leben. Es kann viele Gründe geben, warum du noch nicht bereit bist für diese Freude. Aber Freude ist der Grund für unseren Glauben, für unsere Liebe und für unsere Hoffnung. Oder kurz, warum wir Menschen zum Glauben bringen wollen. Tiefe Freude, Auferstehungsfreude. Wenn du mit jemandem ins Gespräch kommen willst über den Glauben und über Gott, dann frag einfach. Denn mit Fragen bringst du Menschen zum Nachdenken. Nicht belehrend, nicht besserwissend. Frag einfach, was dein Gegenüber glaubt und warum. Und dann kannst du erzählen, was du glaubst und warum. Und tu das Ganze nicht länger als 20 bis 30 Minuten. Mach lieber mal an einem anderen Tag weiter, denn wir feiern hier in der Kirche auch nicht alle Feste an einem Tag. Und auch diese Predigt hat ein Ende.